Aber ich habe es nicht anders hinkriegt. Guten Morgen. Schön, dass wir heute Palmsonntag haben und dass wir uns heute weiter mit unserer Predigtreihe beschäftigen können. Und heute, jetzt weiß ich gar nicht, Franz, kannst du mal die Folie anschmeißen? Jetzt hoffe ich mal, dass ihr beides seht, weil ich habe heute tatsächlich beides. Ja, oder? So. Okay. Gut, heute beschäftigen wir uns, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich würde fast behaupten, wenn man eine Umfrage machen würde, wäre das das bekannteste Ich-Bin-Wort. Also ich stelle es mal so im Raum, vielleicht ist es auch nicht so. Aber so vom Gefühl her würde ich sagen, das ist das bekannteste von allen. Wir finden das, und jetzt kommen wir gleich zu dem Bibelvers aus Johannes 14, Vers 6, Folie 2. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und ich glaube, der zweite Teil kümmert sich darum, dass dieses Ich-Bin-Wort auch das umstrittenste Ich-Bin-Wort ist. Nämlich da sagt Jesus, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus hat diesen Satz zu seinen Jüngern gesagt, wie so oft. Und zwar kurze Zeit, bevor er verhaftet und gekreuzigt werden sollte. Also dieser Vers passt gut in unsere Passionszeit hinein, weil Jesus spricht diesen Satz direkt in diese Passionszeit hinein. Und bei altbekannten Bibelversen ist es ja so, dass einem manchmal dann so ein bestimmtes Wort anspringt oder irgendwie so ein neuer Aspekt. Und es ist ja so, das ist ja das einzige Ich-Bin-Wort, wo es drei Wörter auch gäbe zum Erklären oder zum Predigen. Und mich hat aber ein Wort davon neu angesprochen, und zwar das Wort Weg. Das hat mich irgendwie angesprochen. Und ich habe gedacht, wenn wir die Passionsgeschichte lesen, da geht es ja auch um einen Weg. Und zwar, und jetzt kommt mein Flipchart, und zwar geht es um einen Weg, den Jesus geht, und zwar zuallererst nach Jerusalem. So, ich versuche mich wieder. Der Weg nach Jerusalem. Also Jerusalem wird jetzt sehr minimalistisch ausfallen. Und zwar, Jesus hat sich ja auf den Weg gemacht nach Jerusalem mit seinen Jüngern, und zwar aus einem bestimmten Grund, weil dort das Passafest gefeiert werden sollte. Ich mache jetzt nicht 12. Ich hoffe, das ist okay. Also Jesus und seine Jünger, hier malen wir noch ein paar Köpfe. Ihr müsst euch einfach 12 vorstellen. So, und heute ist ja Palmsonntag. Palmsonntag sagt uns allen was, weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war und dann sich da ja diesen Esel gesucht hat und mit dem Esel dann nach Jerusalem reingeritten ist. Und da wurde er begrüßt mit viel Jubel und mit Begeisterung. Und wenn wir uns jetzt aber anschauen, wo wir jetzt sind, das finden wir in Johannes 12. Jetzt sind wir aber in Johannes 14 und bis dahin war ja tatsächlich sehr viel passiert. Und ich versetze mich immer gerne in die Jünger hinein, wie die sich gefühlt haben, weil ich bin auch ein Jünger. Und ich habe mir so gedacht, wie ist es denen wohl gegangen in der Passionszeit? Und ich glaube tatsächlich, dass sie eine Achterbahn der Gefühle gehabt haben in dieser Zeit. Also da war einmal dieser glorreiche Einzug. Wir stellen uns ja oft Jesus dann voll auf dem Esel, aber da waren ja die Jünger auch dabei. Und wie müssen die sich gefühlt haben? Ich glaube, die waren auch so begeistert, oder? Die waren auch voller Freude und haben gedacht, jetzt geht's los. Jetzt kommt das Reich Gottes, von dem Jesus die ganze Zeit geredet hat. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die da erhobenen Hauptes mitgelaufen sind. Ha! Wir gehören dazu. Wir sind die Jünger von Jesus. Wir sind seine Freunde. Und wir gehen da jetzt auch erhobenen Hauptes nach Jerusalem. Und dann vergeht die Zeit und Jesus versammelt sich mit seinen Jüngern und sagt, dass er sterben wird. dass er sie verlassen wird. Und ich glaube, dass sie das alles nicht verstanden haben. Dass sie total verunsichert waren und dass sie sich bestimmt oft gefragt haben, was soll das für ein komischer Masterplan sein? Was hat sich dieser Jesus dabei gedacht? Der redet von Sterben und von Weggehen. Und das waren ja lauter so Begriffe, die können wir alle verstehen, weil wir wissen ja schon, wie es ausgeht. Gell? Aber sie haben es ja nicht verstanden. Sie waren mindestens irritiert und ich glaube aber, dass sie Angst hatten, was da kommen würde. Und die Jünger, die waren ja schon einige Zeit, wenn wir jetzt so im Wort der Nachfolge auch bleiben, waren sie mit Jesus ja unterwegs auf einem Weg. Lange Zeit, 3 Jahre ungefähr. Aber in diesen letzten Tagen, kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, haben sie Menschen erlebt, die für kurze oder längere Zeit Jesus auf diesem Weg begleiten wollten. Ich habe mir die Passionsgeschichte nochmal durchgelesen im Johannesevangelium. Ich habe 3 Personengruppen gefunden. Wunderbar für eine Predigt. Also, und zwar waren da zum einen ganz eindeutig die Menschen, die Jesus begrüßt haben in Jerusalem. Also, das sollen Palmzweige sein. Diese Menschen waren ja sowieso in Jerusalem, habe ich schon gesagt, weil das Passafest da war, haben sich die Juden ja jedes Jahr auf den Weg gemacht dorthin. Also das heißt, es waren nicht nur die Leute, die in Jerusalem gewohnt haben, sondern auch aus allen Städten und Dörfern haben sie sich aufgemacht, um dort das Fest zu feiern. Aber sie hatten nämlich noch einen anderen Grund, warum sie da hingegangen sind. Sie hatten nämlich von einer besonders großen Sensation gehört. Und zwar hatte sich kurz davor etwas ganz Besonderes ereignet. Und zwar, Jesus hatte einen toten Menschen zum Leben erweckt. Den Lazarus. Und das hatte sich wie ein Lauffeuer rundum gesprochen. Jesus hatte davor ja schon gezeigt, dass er besonders schön predigen kann, dass er wunderschöne Geschichten erzählen kann, dass er Kranke heilen kann. Er hat Menschen zugesprochen, dass ihre Sünden vergeben sind. Und jetzt hat er auch noch einen Toten auferweckt. Und ich glaube, dass diese Menschen sich gefragt haben, was ist das für ein Mann? Und ist das vielleicht der Messias? Wenn der einen Toten zum Leben erwecken kann, dann kann er uns auch von den Römern befreien. Das waren ihren Gedanken. Wenn er die Macht hat, jemanden zum Leben zu erwecken, dann hat er die Macht auch, uns zu befreien. Die Juden sehnten sich ja danach, dass der Messias kommen würde, um sie zu befreien. Und die Palmzweige, die sie dann abschnitten und dann hinlegten, das war ein Symbol für den jüdischen Nationalismus. Das heißt, sie haben ihn ja auch dann zugejubelt in Johannes 12, das haben wir heute Morgen schon gesungen. Nächste Folie. Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Sie begrüßen Jesus als neuen politischen Nationalhelden. Das ist das, was sie gemacht haben und haben ausgerufen, du bist der König. Wir sagen das ja auch, aber ihr Mindset war dabei irgendein bisschen anderes. Weil ihre Vorstellung von diesem König war eine ganz andere. Jesus hat ihre Erwartungen nicht so erfüllt, wie sie es gerne gehabt hätten. Und wir lesen ja nachher von einer anderen Volksmenge, die auch was schrien, nämlich kreuzigt ihn. Und wahrscheinlich waren da einige von denen, die hier Hosianna gerufen haben, später dabei und haben kreuzigt ihn geschrien. Weil Jesus nicht das getan hat, was sie eigentlich gerne wollten. Also diese Menschen haben den Weg wahrscheinlich nicht wirklich betreten und haben ihn aber dann auch verlassen. Ich habe mich gefragt, wie ist es mit uns? Wir haben ja auch Erwartungen an Jesus. Ich glaube, das ist auch normal, dass wir Erwartungen haben. Aber manchmal gehen unsere Erwartungen so in die Richtung, dass wir eine gewisse Vorstellung haben, wie Gott handeln soll, was er tun soll. und welche Gebete er erhören soll und auch zu welchem Zeitpunkt, auf welche Art und Weise. Ich habe euch eine Aussage mitgebracht, Folie 4. Jünger von Jesus bleiben mit ihm unterwegs, auch wenn er nicht das tut, was sie von ihm erwarten oder was sie sich wünschen. Ich möchte nochmal sagen, ich glaube, Erwartung ist nichts Schlechtes. Wir reden auch oft davon, dass wir mit Erwartung in den Gottesdienst kommen zum Beispiel. Das ist was Gutes. Wir dürfen erwarten, dass Gott verändert, dass er eingreift, aber wir dürfen es auch ihm überlassen, wie und wann er es tut. Die Erwartung der Juden war ja, dass er sie befreien würde. Hat er das getan? Also anders, also viel umfassender und viel besser, oder? Eigentlich hat er ihre Erwartung übertroffen, würde ich jetzt sagen. Er hat sie ja viel umfassender befreit, viel tiefer, viel größer. Und ich habe mich dann gefragt, was hatten die Jünger für eine Erwartung? Ich glaube tatsächlich, sie hatten auch Erwartungen, die Jesus nicht so erfüllt hat. Aber sie sind ja mit ihm auf dem Weg geblieben, weil sie nah an ihm dran waren. Weil sie ihr Leben mit ihm geteilt haben, weil sie sich unterhalten haben, weil sie x-mal nachgefragt haben. Ja, Jesus, wie meinst du das? Das haben wir jetzt nicht kapiert. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Wenn wir was nicht verstehen und wenn wir Erwartungen haben, die Gott eben nicht so erfüllt, wie wir es gern hätten, mit ihm weiter unterwegs bleiben, mit ihm drüber reden, was er drüber denkt. Und ich glaube, so manche Antwort gibt Jesus und manchmal auch nur Frieden. Dann lesen wir von einer anderen interessanten Personengruppe, die ist mir tatsächlich noch nicht so präsent gewesen. Und zwar male ich die erst mal hin. Vielleicht erkennt ihr es dann schon, was die darstellen sollen. Und zwar finden wir das in Johannes 12, Vers 42, Folie 5, genau, super. Viele Menschen, darunter auch einige der führenden Männer, glaubten an Jesus, scheuten sich aber, es zuzugeben. Sie fürchteten, dass die Pharisäer sie deswegen aus der Synagoge ausschließen würden. Die Anerkennung der Menschen war ihnen wichtiger als die Anerkennung durch Gott. Diese führenden Männer, man stellt sich vor, dass sie vielleicht auch zu den Pharisäern gehört haben oder sowas wie Synagogenvorsteher waren. Also schon wichtige Persönlichkeiten innerhalb von den Juden. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten kommen ja tatsächlich nicht so gut weg im Neuen Testament, das wisst ihr. Sie sind es ja tatsächlich, die nicht glauben so grundsätzlich, dass Jesus die Wahrheit sagt und dass Jesus der Weg ist. Sie sind es, die sich darum kümmern, dass Jesus verurteilt wird, dass Jesus gekreuzigt wird. Aber tatsächlich gab es wohl unter diesen Männern auch welche, die Jesus geglaubt haben. Wir lesen im Johannesevangelium zum Beispiel auch von Nikodemus. Ne? Es war ja auch ein Pharisäer und der hat sich ja auch heimlich in der Nacht in Johannes 3 zu Jesus geschlichen. Das macht er ja nicht unbewusst in der Nacht. Genau, also diese Männer wurden von Jesus angezogen, sie haben seine Wunder gesehen und sie haben tatsächlich an ihn geglaubt. Aber sie haben sich nicht getraut, sich dazu zu gesellen und Jesus wirklich nachzufolgen. Denn was würde das für Konsequenzen haben? Wenn sie sich dazu gesellen würden, hatten sie Angst, sie werden ausgeschlossen. Sie werden verurteilt. Sie werden abgelehnt. Und ihnen war es wichtiger, was die Menschen, heißt es ja auch, was die Menschen von ihnen denken, als was Gott über sie denkt. Es gibt ja diese Begriffe Menschenfurcht, Gottesfurcht. Bei ihnen war die Menschenfurcht so riesengroß und die Gottesfurcht anscheinend zu klein. Also diese Männer, waren auch nicht dabei. Ich habe euch wieder eine Aussage mitgebracht, Folie 6. Jünger von Jesus bleiben mit ihm unterwegs, auch wenn sie von anderen Menschen abgelehnt werden. Ich glaube, die Jünger hatten oft Ablehnung erfahren und später ja noch mehr. Dieser Punkt, ich glaube tatsächlich, das ist ein Punkt, der uns auch beschäftigen kann. Mich hat er lange Zeit beschäftigt, weil ich vom Typ her nicht so sonderlich mutig bin. Und ich hatte in meiner Jugend schon echt damit zu hadern und zu kämpfen, zu sagen, dass ich an Jesus glaube. Oder dass ich auch, das war bei mir immer ein bisschen das Problem, weil mein Vater war ja auch Pastor. Also war das ja immer. Also mir ist es schwer gefallen, als junger Mensch zu sagen, ich gehe sonntags in Gottesdienst. Also mir fiel das schwer, weil ich wusste, dass es da viele in meiner Klasse gibt, die das blöd finden. So, und da hatte ich irgendwie nicht so das Standing für mich, das zu sagen. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich nicht die Einzige war. Und ich glaube auch, wenn du das selber erlebst, vielleicht in manchen Situationen, wo man denkt, ja, jetzt könnte man was sagen, und es dann doch nicht macht, aus Angst oder aus Furcht heraus, ich glaube, du bist nicht allein. Und man kommt ja dann oft rein in dieses Selbstverurteilende, ach, wie schlecht bin ich und so. Und ich denke dann immer an Petrus, gell? An Petrus, der mit der großen Gosch. Und dann, als drauf ankam, verleugnet er doch, dass er zu Jesus hört. Und das noch dreimal hintereinander, obwohl es Jesus ihm schon vorher gesagt hat. Und dann denke ich, okay, und Jesus hat ihm vergeben und macht ihn nachher zu einer so wichtigen Säule in der ersten Gemeinde. Also ich glaube, Jesus vergibt uns immer wieder und gibt uns seinen Geist, nämlich das ist, was mit Petrus geschehen ist, warum er auf einmal so mutig war. Gibt uns seinen Geist, seine Kraft, dass wir uns mit Freude zu Jesus stellen dürfen. Weil mir hilft in diesem Bild folgender Gedanke. Also wenn ich da stehe und irgendwie denke, haha, mich sieht da jemand, eigentlich ist mir das ein bisschen peinlich, dann weiß ich, wer neben mir steht. Jesus, der Stärkste. Und selbst wenn andere nicht an ihn glauben, ist er trotzdem da. Weil ich glaube dran und ich glaube daran, dass er der Gewaltigste, Mächtigste ist von allem, was es gibt. Und das erfüllt mich mit Ehrfurcht, mit Stolz auch. Hey, ich gehöre dazu. Und was mir auch hilft, ist, das Problem ist, Jesus kann man ja nicht so sehen. Aber das sind ja noch ganz viele andere. Und Gemeinschaft ist, glaube ich, genauso wichtig, dass wir merken, wir sind nicht alleine, sondern es sind andere, die mit mir Jesus bekennen. Also mir hilft es. Dann war da noch jemand, und das habe ich letzten Sonntag schon angedeutet, eine Persönlichkeit, die Jesus lange begleitet hat und dann auch den Weg von Jesus verlassen hat. Und jetzt suche ich mir einen davon aus. Und zwar der Judas. Ich habe letzte Woche schon gesagt, wer da war. Ich finde es höchst interessant, die Geschichte mit Judas. Ich meine, es musste ihn ja jemand verraten, gell? Ich finde es total interessant, dass Gott das so gemacht hat, gell? Aber trotzdem hat er ja selber die Entscheidung getroffen. Und über Judas wissen wir ja tatsächlich nicht so viel, aber eine Begebenheit wird von Judas erzählt, wo er auftritt und wo er etwas sagt. Und das ist auch eine Geschichte, die in der ganzen Passionsgeschichte eingebettet ist. Und zwar lesen wir davon, dass Jesus mit seinen Freunden zusammensitzt, so wie so oft, und sie zusammen essen, so wie so oft. Und dann ist diese Situation, wo Maria aussteht und dieses Fläschchen mit dem kostbaren Öl hat und es zerbricht und Jesus die Füße salbt. Und in dieser Geschichte taucht Judas auf. Und zwar lesen wir das auch in Johannes 12, also auch direkt bevor Jesus nach Jerusalem reitet. Da heißt es, da sagte Judas Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn später verriet. Dieses Parfüm war ein kleines Vermögen wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Doch es ging ihm gar nicht um die Armen. Er war ein Dieb und führte die Kasse der Jünger und entwendete hin und wieder etwas Geld für den eigenen Bedarf. Wenn ich so denke, das hat Johannes geschrieben, gell, der ein Freund von Judas war. Finde ich krass. Aber es war halt so. Judas konnte es nicht fassen, dass Maria einfach so das Kostbarste, was sie wahrscheinlich hatte, völlig verschwendet. Einfach so ausgießt und Jesus die Füße salbt. Er dachte, das ist doch deutlich zu viel Hingabe, bei aller Liebe. Das ist zu viel. Das geht doch nicht. Es ist völlig übertrieben. Warum hat Judas das gesagt? Ich glaube, Judas hat im tiefsten Inneren nicht verstanden, wer da vor ihm saß. Er hat nicht verstanden, wer Jesus war. Er konnte nicht verstehen, dass dieser Jesus wirklich alles verdient. Alle Ehre, alle Hingabe, alle Liebe. Und wer das nicht versteht, der empört sich darüber. Vielleicht kennt ihr das sogar aus manchen Aussagen. Also gehst du jeden Sonntag in die Gemeinde und stehst früh auf. Da kann man sich drüber empören, wenn man das nicht versteht. Warum soll man das machen? Warum soll man das tun? Warum soll man gewisse Sachen tun für Gott? Das ist doch... Wer das nicht versteht, der empört sich darüber. Und vor allem, der Judas hatte ja einen Nachteil. Gell? Hat sich gedacht, Mensch, hätte ich was draus noch verdienen können aus diesem Öl. Einige Menschen verlassen den Weg mit Jesus, weil es ihnen doch zu viel ist. Zu viel, was sie vielleicht aufgeben müssen, wenn Jesus gewisse Bereiche antippst. Weil Nachfolge kostet ja auch was. Jesus spricht ja einmal darüber, dass man Kosten überschlagen soll. Und ich habe in eine Aussage formuliert, Folie 8. Jünger von Jesus bleiben mit ihm unterwegs, auch wenn es sie etwas kostet. Sie erleben, dass seine Liebe sie zu ihrer Hingabe führt. Dieser letzte Satz war mir dann wichtig, weil Maria hat es ja freiwillig gemacht, gell? Jesus hat ja nicht gesagt, so, also Maria, jetzt holst du mal das Kostbarste, was du hast und gibst das mal mir. Nee, Maria hat es freiwillig getan. Freiwillig aus Liebe, weil sie verstanden hat, in ihren Möglichkeiten, die sie halt bis zu diesem Zeitpunkt hatte, wer das ist und dass er alles verdient hat. Judas hat die Kosten überschlagen und hat sich dagegen entschieden. Und ich finde die Geschichte sehr, sehr traurig, weil ihm war es zu teuer, aber was für einen Verlust hatte er. Wir lesen ja in der Bibel, wie sein Leben endet. Gell? Er hat die Schuld nicht ausgehalten und hat sich selbst das Leben genommen. Und ich finde es so tragisch, weil ich mir vorstelle, boah, wenn Judas noch einmal Jesus gesehen hätte. Ich glaube, Jesus hätte da keinen Unterschied zwischen Petrus und Judas gemacht. Gell? Aber es gibt Menschen, die sich bewusst dagegen entscheiden und die nicht die offenen Arme, nicht die offene Hand von Jesus ergreifen, bei aller Tragik. Wir sind ja in Johannes 14, die Situation, in der Jesus seine Worte hineinspricht, dass er Weg, Wahrheit und Leben ist. Jetzt sind diese 11, also es sind nicht 11, 11 Jünger noch mit Jesus alleine. Und sie haben ja diese ganzen Geschehnisse, diese Leute, die kurz da waren, dann wieder weg. Dann hat Judas sie verlassen und also wahrscheinlich haben sie sich gefragt, was soll das alles, was wird uns erwarten? Und jetzt möchte ich die Verse davor noch mal lesen, in Johannes 14, Verse 1 bis 7. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Vielleicht springe ich noch eine Folie nochmal zurück, Thomas. Jesus fängt an und sagt: Euer Herz werde nicht bestürzt. Also er sagt im Prinzip nichts anderes als: Habt keine Angst. Macht euch keine Sorgen, es kommt alles so, wie es sein soll. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ich weiß, das läuft jetzt nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Aber habt keine Angst, glaubt an mich. Bleibt bei mir, bleibt auf meinem Weg, auch wenn das jetzt alles ein bisschen komisch ist. Aber ich habe die Kontrolle. Ich habe einen Plan, der weit über alles hinausgeht. Ich gehe, um euch eine Stätte vorzubereiten, eine Wohnung zu bereiten. Und ich habe, dieser Weg hat tatsächlich ein Ziel. Dieser Weg hat den Ziel, dass ihr da seid, wo ich bin. Gemeinschaft mit mir in Ewigkeit. Und auch wenn dieser Weg schwierig ist, das Ziel ist echt gut. Und es ist erfüllend und es ist wunderbar. Jesus sagt: Hab keine Angst. Es wird alles gut. Es wird so, wie es sein soll. Jesus' Lösung für die Ratlosigkeit und die Angst der Jünger ist kein Rezept, keine To-Do-Liste, was sie jetzt abhandeln müssen, kein Lebensratgeber, keine Übungen. Wir machen jetzt alle tief einatmen und ich sage euch, wie ihr eure Angst überwinden könnt. Nee, seine Lösung ist: Bleibt einfach mit mir. Ja, passt alles so. Lebt in Beziehung mit mir, bleibt nah an mir dran. Und ich finde es total ermutigend, diese Verse, die wir da lesen, und stärkend. Und trotzdem gibt es da einen unter den Jüngern, der Thomas. Und er hat es nicht verstanden, was Jesus da sagt. Ich glaube, Thomas taucht ja immer mal wieder in den Evangelien aus. Thomas lebte nach dem Motto: Es gibt keine dummen Fragen. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass Thomas oft für die anderen Jünger mitgesprochen hat, gell? Dass die vielleicht ganz froh waren, dass Thomas da nochmal nachgehakt hat. Ich kenne es noch aus meiner Schulzeit, wenn der Lehrer manchmal was erklärt hat und dann gefragt: Haben das alle verstanden? Und dann alle ruhig waren, weil es eigentlich keiner verstanden hat. Es gab immer einen, der sich gemeldet hat und nachgefragt hat. Und man war so froh: Ja, der wird schon nachfragen. Ich habe es auch nicht verstanden, aber... Thomas war so einer. Und wie gut, dass Thomas nachgefragt hat, oder? Thomas' Frage verleiht Jesus oder führt Jesus dazu, dass er die großartigste Aussage gemacht hat, die wir mitfinden in den Evangelien. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur weil Thomas nochmal nachgefragt hat. Also, scheut euch nicht, Fragen zu stellen. Jesus sagte nicht, und jetzt komme ich zu der Aussage, dass Jesus sagt: Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Jesus sagte ja nicht: Ich weiß, was der Weg ist. Oder ich kenne den Weg. Oder ich weise euch den Weg. Er sagt nicht: Ich zeige euch, was ihr tun müsst. Und dann gehe ich und dann kommt ihr da halt irgendwie hin. Jesus sagte auch nicht: Ich bin ein Weg. Einer von vielen. So, ich schlage euch was vor, aber letztendlich alle Wege führen nach Rom oder zu Gott. Es sagt Jesus nicht. Jesus stellt mit diesem Vers den absoluten Anspruch, dass er der einzige Weg ist zu Gott. Und das empfindet ja mancher als anmaßend, sehr viele sogar heutzutage. Wie kann das sein? Dass Jesus der Einzige ist, kann doch nicht sein. So, letztendlich ist doch egal, was du glaubst. Ich empfinde es tatsächlich nicht als anmaßend, sondern als Einladung. Weil wenn Jesus nicht der Weg wäre, dann wäre es keiner. Jesus zeigt uns den Weg, er ist der Weg. Und wenn Jesus nicht der Weg wäre, dann hätten wir gar keinen Weg. Da wird es gar keinen Weg geben. Also es ist eine Einladung. Ich bin der Weg zum Vater. Ich bin der Weg zu Gott. Und wenn Jesus selbst der Weg ist, heißt es für mich, wenn ich mich auf dem Weg befinde, dann ist er immer da, oder? Wenn Jesus der Weg ist. Wenn ich auf dem Weg bleibe, dann ist Jesus immer da. Ich musste da an eine Situation denken, und zwar früher, also zu meiner Schulzeit, gab es noch keine Handys. Also ich weiß, ich bin fast die Jüngste hier. Aber also, da gab es noch keine Handys. Und wenn wir als Schulklasse irgendwo waren, dann wurde man ja auch manchmal so freigelaufen. Also, ja, da durften wir also freigelassen. Also wir durften uns frei bewegen. So, ohne Aussicht. Ja, und wenn du dann halt 15 bist oder 16 oder so, dann, ja, weiß ja auch nicht so richtig, wie orientieren. Und dann hat man halt nach dem Weg gefragt. So, und wenn du dann halt mitten in Berlin stehst und nach dem Weg fragst, dann war ich regelmäßig überfordert mit den Beschreibungen. Und ich habe mich oft nicht getraut, weil ich gedacht, ich kann mir die Beschreibung ja gar nicht merken. Gell? Also wenn es dann heißt, erste Straße links, dann dritte Straße rechts und dann überqueren und dann bei der Kirche einmal drumherum und weiß es ich, habe ich mir immer nur den ersten Teil gemerkt und bin dann weitergelaufen und habe dann den nächsten gefragt. Aber wie gut, dass Jesus nicht so ist. Jesus gibt nicht einfach nur eine Wegbeschreibung. So. Sondern er ist immer bei uns. Wenn er der Weg ist, dann ist er immer bei uns, wenn wir uns auf dem Weg befinden. Er begleitet uns, er stützt uns, er stärkt uns, er behütet uns, er zeigt uns immer wieder den nächsten Schritt. Und er redet mit uns und wir dürfen mit Jesus über den Weg reden und sagen, Herr, du bist bei mir und wo soll ich jetzt lang gehen und wie funktioniert es? Und das bedeutet ja Nachfolge, dass wir nah an Jesus dran sind. Den Weg, den Jesus jetzt gegangen ist, war der Weg zum Kreuz. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind und ihm nachfolgen, wenn wir zu Gott kommen wollen, dann geht es nur übers Kreuz. Es gibt ja diese Bilder, mein Mann hat gesagt, ich soll das so malen mit dieser Brücke. Kennt ihr diese Bilder? Ich habe es künstlerisch nicht hingekriegt. Also ihr könnt euch das auch so denken. Um zu Gott zu kommen, führt der Weg zum Kreuz. Jesus starb für unsere Schuld. Es passt sehr gut, dass wir heute Abend mal feiern. Starb für unsere Schuld. Und nur durch seinen Tod, durch seine Vergebung, können wir zu Gott kommen. Gibt es eine Tür? Jesus ist ja auch die Tür, gell? Und wie gut ist das? Wie gut ist das? Ist ja auch ich habe mir auch gedacht, das ist so faszinierend, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und kurz danach stirbt er. Gell? Und sein Weg führt erstmal zum Tod. Aber dadurch haben wir das Leben. Das ist doch, also was für ein Masterplan Gott sich da ausgedacht hat, finde ich immer wieder faszinierend. Jetzt habe ich viel über den Weg gesprochen. Vielleicht hast du gedacht, Mensch, hättest du doch lieber Wahrheit oder Leben genommen. Weißt du was, kannst du daheim selber machen. Kannst selber nochmal die Bibel zur Hand nehmen und überlegen, was bedeutet die Wahrheit. Ich schließe trotzdem meine Predigt mit ein paar Punkten noch, also zum Weiterdenken. Jesus sagt nicht nur, dass er der Weg ist, sondern dass er auch die Wahrheit ist. Und dieses griechische Wort Wahrheit bedeutet auch Wahrhaftigkeit oder Zuverlässigkeit. Und es bestätigt es eigentlich noch mehr. Jesus sagt, ich bin der Weg und du kannst mir vertrauen, dass es auch stimmt. Und nicht nur, weil ich irgendeine theologische Theorie jetzt ausstelle, sondern ich persönlich bin die Wahrheit. Und wir dürfen ihm vertrauen, weil er wahrhaftig ist. Weil er absolut vertrauenswürdig ist, weil er zuverlässig ist. Das bedeutet Wahrheit auch. Und Jesus sagt, ich bin das Leben. Mein Weg führt wirklich zum Leben. Zum wahrhaftigen Leben, zum, zum Leben, was wirkliche Erfüllung bringt. Jesus spricht ja auch davon, von diesen Pfaden, gell? Von den breiten und schmalen. Da gibt es so ein Bild, das hing immer bei meiner Oma, das war echt erschreckend als Kind, dieses Bild. Vielleicht kennt es manche von euch. Es ist zwar anstrengend manchmal auf dem Weg mit Jesus, das verdeutlicht es ja auch irgendwie. Es ist nicht immer so geradlinig, aber es führt zum wirklichen Leben. Und Jesus ist dabei. Jesus ist dabei und gibt einem die Kraft und führt uns Schritt für Schritt. Und wenn Jesus uns ewiges Leben gibt, also ewig heißt ja ewig, also müsste er ja auch jetzt schon da sein, oder? Wir können auch jetzt schon Jesus erleben und Anteil haben an seinem Leben. Amen.